Wein ist ein Getränk, das nur im Fass, nicht aber im Kopf still ist. So viel dazu. Einen wunderschönen guten Tag.
Mein Kopf ist eh nie still. Herzlich willkommen. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Schön, dass wir hier zu einem neuen Duell um den Wein uns hier versammelt haben. Nämlich mit einem Thema. Ich muss ehrlich gestehen. Ja, ich muss aber ehrlich sagen, ich finde das eigentlich schon ganz geil, weil das Thema ist eigentlich heutzutage. Ja, na, vielleicht kehrt es gerade langsam wieder. Ja, ganz aber langsam. Es war lange Zeit wirklich. Ja. Ja. Obwohl es einmal ein. Das Getränk schlechthin.
Claudia Stern würde sagen, keine Sau trinkt mehr Lambrusco.
Und früher hast du bei jeder Pizzabestellung einen Lambrusco gekriegt. Das war doch eigentlich geil, oder?
Ja, es war in den 70ern bei dir.
Ja.
In den 90ern bei dir bekam man schon Rioja.
Ja.
Auch beim Italiener.
Lambrusco ist das Thema und ich dachte irgendwie, es wird Zeit, sich diesem Thema zu nähern, weil Lambrusco ist so verschrien seit Jahrzehnten, weil man das Gefühl hat, irgendwie Lambrusco, das muss ja ein wirklich schlimmes Gesöff sein. Ja. Und man tut dem sehr unrecht.
Und was ja ein bisschen fies ist, nicht weit weg von der Emilia Romana oder wo der Lambrusco herkommt, gibt es ja den Franciacorta, der ja das absolute Ingetränk gerade ist und in jeder Boutique und sonst wo gereicht wird. Insofern hat der Lambrusco in seinem Revival auch noch einen echten Kontrahenten in der Gegend, der halt aus der weißen Ecke kommt.
Ja, und dabei ist Lambrusco ja auch eine Rebsorte, die ja, also Lambrusco letztendlich wirklich nur von dieser Rebsorte ja produziert wird. Lambrusco! Ganz kurz, für diejenigen, die überhaupt nicht mehr wissen, nach einer Pizzabestellung, was sie überhaupt da vielleicht früher, was es da mal gab, aber doch durchaus wieder eine kleine Renaissance erlebt. Lambrusco ist ein italienischer Schaumwein, der hauptsächlich in der Emilia-Romagna, du hast es gesagt, und in anderen Teilen Norditaliens hergestellt wird. Er ist für seinen fruchtigen Geschmack, sein prickelndes Mundgefühl und seine lebendige Farbe bekannt. Hier sind einige wichtige Punkte über Lambrusco. Rebsorten, übernimm bitte. Lambrusco wird hauptsächlich aus Trauben der Lambrusco-Traubensorte hergestellt, die in verschiedenen Varianten wie Lambrusco Grasperossa, Lambrusco Salamino, Lambrusco di Sorbara und anderen erhältlich sind. Herstellungsstil. Lambrusco kann in verschiedenen Stilen hergestellt werden, von Trocken bis süß, von still bis leicht sprudeln oder vollständig sprudeln. Traditionell wird er dadurch eine zweite Gärung, wird er durch eine zweite Gärung in der Flasche oder im Tank hergestellt, um Kohlensäure zu erzeugen. Geschmacksprofil. Je nach Stil kann Lambrusco eine breite Palette von Aromen aufweisen, darunter frische rote Früchte wie Erdbeeren, Kirschen, begleitet von einer leichten Säure und einem erfrischenden Mundgefühl. Vielseitigkeit. Lambrusco ist ein äußerst vielseitiger Wein, der zu einer guten Vielzahl von Speisen passt. Er harmoniert besonders gut mit traditionellen Gerichten der Emilia Romagna wie Pasta, Pizza, Antipasti und würzigen Fleischgerichten. Trinktemperatur. Lambrusco wird am besten leicht gekühlt serviert, um seine Frische und Fruchtigkeit zu betonen. Die ideale Trinktemperatur liegt normalerweise zwischen 8 und 12 Grad Celsius.
Ich habe kein Wort verstanden, weil ich mich so auf mein Dümm konzentrieren musste.
Ja, ist mir klar. Also.
Ich muss diesen Podcast wohl nochmal hören. Ausnahmsweise.
Genau, Lambrusco. Also ich bin sehr gespannt. Wir haben beide, glaube ich, sehr unterschiedliche.
Es sieht so aus auf dem Tisch, ja.
Weine mitgebracht. Ich werde mal meinen öffnen, weil meiner kommt jetzt hier zuerst dran.
Ja. Da steht auch Open hier. Das ist für die ganz einfältigen.
Ah ja, stimmt. Das ist sogar mit so einer Lasche zum Drum herumziehen. Aber ich brauche einen Korkenzieher, weil er ist mit Korken.
Ja, Dietmar kämpft ein wenig mit der Kapsel.
So.
Ein Korken.
Jetzt sind wir sehr gespannt.
Der auch noch rauskommt und dann geht der Spaß hier auch bald los.
Ich bin sehr gespannt. Erzähl deine ersten Gedanken zu Lambrusco, als ich dir das geschickt habe.
Du Arsch. Und die zweite war, ich kann mich nicht erinnern, jemals in meinem Leben Lambrusco getrunken zu haben.
Kann ich?
Was nicht am Lambrusco liegt, sondern.
Sondern am Alter, weil du nicht so alt warst, als du mit Pizzabestellungen.
Weil ich ausgewählte Weine trinke. Und ich bin eigentlich sehr, sehr, ich bin offen, sehr viel zu probieren beim Wein, aber der Lambrusco passt bei mir irgendwie nie so richtig in die Weinfolge. Deshalb bin ich sehr gespannt, was hier heute passiert.
Oh, guck mal, es dampft so leicht.
Mega, es dampft ein wenig.
So, ich bin sehr, oh, guck dir mal den Korken an, wie der hier
sich. Ja, richtig ordentlich ausgebreitet.
Ja, das ist eine schöne
Littinute Bocciolo Grasparossa.
Sehr schön, du liest sogar schon meinen. So, jetzt bin ich gespannt, wo sind dein Glas?
Mein Glas ist hier, dieses. Das Heiko Antoniewicz Gedächtnis.
Guck dir das mal an, dass da rauskommt.
Oh, mein lieber Scholli. Das ist ja...
Oh, guck mal diesen Schaum an, das ist ja irre, oder?
Was für eine Röte, das ist früher das Wassereis, das den Geschmack von Himbeer hatte. Mhm. Das hatte früher auch genau diesen dunklen Ton.
Okay, jetzt riech mal dran. Boah. Das ist mal was anderes, als man sonst so...
Das ist eine richtige Fruchtbombe.
Also richtige Fruchtbombe.
Das ist eine richtige Fruchtbombe. Das ist, ja. Also, liebe Hörer, stellt euch einfach mal alle Eissorten vor, die ihr kriegen könnt beim Italiener, alle, die rot sind. Und die werft ihr alle zusammen. Und der Geruch... Plus Vanille, den habt ihr hier gerade im Glas.
Wir haben die Farbe, es ist echt das ist Oberklopper, oder? Das ist Magenta, tief, Rubinrot.
dieser Lambrusco wird Ihnen gesponsert von der Deutschen Telekom.
Ja.
Hast du einen Trinkspruch?
Ja, habe ich. Il pesce vuole nuotare tre volte nell'acqua dell'olio e nel vino. Ein Fisch muss dreimal schwimmen, im Meer, im Öl. Und im Wein.
Ah, her mit dem Fisch. Ich finde es total kurios, einen frischen Rotwein im Mund zu haben.
Das ist gar nicht so süß, wenn man denkt.
Das ist gar nicht so süß, wie man denkt. Ist auch gar nicht so extrem alkoholisch, oder?
Nee. Das ist ein bisschen wie, als würde man eine Schorle trinken. Also eine ordentliche Saftschorle. Ja. Aber dieses Prickeln ist anders.
Ja.
Ne, das ist prickeliger. Oh,
speziell. Wie viel Prozent hat der?
Der hat nicht so viel.
7,5.
7,5%.
Das geht ja noch hier als...
Da trinkst du die Flasche aus und da hast du immer noch Spaß.
Frühstückswein.
Ja. Zum Müsli. Also ich finde den überraschend lecker.
Ja, da kommt sowas... Lustigerweise, obwohl es ja so ein Prickel hat, noch so was leicht Tanniniges sogar mit rein. Mhm. Brutal viel Frucht, brutal viel auch Fruchtsäure durchaus. Mhm. Dann ist er ja kühl, wir haben ihn kalt gestellt vorher, stand vorher im Kühlschrank. Der ist schon. Ja, schon mal was anderes. Was haben wir denn da, Dietmar?
Wir haben hier einen Ermete Bocciolo Lambrusco Dolce Grasparossa. Also, es kommt von der Familie, das klingt natürlich jetzt sehr interessant, Medici.
Natürlich.
Natürlich.
Ja. Den gehört da ja eh alles, wenn wir mal 400 Jahre zurückdenken.
Ja, obwohl ich jetzt nicht genau weiß, ob das jetzt wirklich tatsächlich Abstammung der Medici sind. Aber die Familie ist wirklich eine die Familie Medici.
Vielleicht sind sie auch nur Mediziner.
Man weiß es nicht. Es ist ein roter Perlwein, der die reiche Tradition des Lambrusco perfekt verkörpert. Seine tief rubinrote Farbe, und so haben wir das ja auch wirklich sofort gesehen, verspricht bereits ein intensives Geschmackserlebnis. Und das, dem stimme ich vollkommen zu. Ein erster Blick auf das Glas offenbart einen verführerischen violetten Schaum, der sich mit einer lebhaften Perlage in einem verspielten Tanz vereint. Also, das finde ich sehr schön entschrieben, ein wundervolles Bild und ich schließe mich dem an. Das fruchtige Bouquet dieses Lambruscos ist eine Hommage an die sonnendurchtränkten Weinberge, aus denen er stammt. In der Nase entfalten sich Aromen von sonnengereiften Brombeeren, saftigen Heidelbeeren und dem subtilen Duft von Holunder. Hattest du das auch so?
Ich hätte Vanille gesagt, schon. Den Rest hatte ich in etwa,
Am Gaumen überzeugt dieser Wein durch eine ausgewogene Süße, die auf angenehme Weise mit einer spritzigen Frische harmoniert. Und auch das, finde ich, stimmt total. Also das ist eine Weinbeschreibung vom Weingut selbst, wo ich sage, das trifft es genau. Da ist nichts übertrieben, da ist auch nichts untertrieben. Das stimmt. Ich finde, die Farbe ist beschrieben, der Duft ist beschrieben und der Geschmack. Man denkt wirklich, jetzt kommt so was knallig Süßes, was so alles verklebt und dann überhaupt nicht. Und dann dieses leichte Moussieren so auf der Zunge. Also ich bin wirklich überrascht und freue mich tatsächlich, dass Lambrusco mal wieder ins Glas.
Ich bin ja neu in dieser Branche, Dietmar, in dieser Lambrusco-Branche. Wann trinke ich den?
Den kannst du im Grunde genommen eigentlich trinken zu Pasta, zu Salami, zu Käse. Also im Grunde ein schönes, so eine, wie man in Österreich sagen würde, zu einer Jausen. Ne? Also wo salzige Sachen sind und die du schön abrunden kannst durch diese Frische, durch diese leichte Süße und einfach diese Fruchtigkeit, um dagegen zu stemmen. Also das verbindet sich sehr gut. Ich meine, in Italien, wir sind in Italien, ne? Welcher Wein passt ja nicht zu Pasta? Eccola. So, aber eine schöne Brotjausen nachmittags, wo es so ein bisschen warm ist und wo man ein bisschen was Spritziges haben möchte, finde ich den schon sehr schmackhaft.
Spannend. Eine neue Welt für mich. Eine absolut neue Welt.
Das wollte ich dir kredenzen. Neue Welt für Herrn Mühlniklis.
Ja. Wir müssen über ein paar Dinge reden.
Oha.
Mein Wein, den ich gleich präsentieren werde, kommt aus der Nähe von Moderna.
Ja.
Und Moderna hat mich inspiriert. Es gibt so viele Dinge, über die man reden kann in dieser Region.
Ja.
Balsamico.
Nutzt du viel Balsamico?
Natürlich.
Ja, ich würde ja so wahnsinnig gerne mal ein Balsamico-Tasting machen, weil Balsamico ja teilweise genauso gehandelt wird wie der teuerste Whisky, wie auch der teuerste Wein. Also im Grunde genommen, je sämiger, je dickflüssiger so ein Balsamico wird und je älter er wird, umso teurer wird er. Ich habe mal hier auf dem Isenmarkt übrigens in Hamburg, habe ich mal einen Balsamico gekauft. Das war irgendwie so ein ganz kleines Fläschchen. Das war so ein dünnes kleines Fläschchen von einem österreichischen Opernsänger. Der hat nämlich irgendwann ein Fass gekauft gehabt von seinem letzten Geld. Und wollte einfach Balsamico draus machen, also so alte Whiskyfässer. Weil er gehört hat, da kann man dann toll so Balsamico draus machen. Das hat er seiner Frau erzählt und die hat sich dann von ihm scheiden lassen.
Wegen des Balsamicos?
Nee, weil er das letzte Geld für ein Fass ausgegeben hat.
Ja, gut.
Und seitdem macht er darin Balsamico und ist steinreich geworden und macht richtig tollen Balsamico. Das war so ein ganz kleines Fläschchen und da hat irgendwie das schon alleine irgendwie über 20 Euro gekostet. Aber zum Käse und also dieses Dickflüssige, was da rauskommt, das war toll. Also insofern Modena, Balsamico und schon toll.
Ja, ich bin beim Balsamico echt kritisch. Also wenn du so diesen, ich sag nicht so gemeine Standard-Balsamico hast, ja, da musst du halt in der Regel nicht sein. Nein. Aber wenn es dann richtig geiler ist, dann tut das auch richtig was fürs Essen. Das ist schon ziemlich cool. Zweites Thema, Ferrari und Lamborghini. Ferrari wurde in Modena gegründet. Mittlerweile sitzen sie in Maranello, aber das ist ja ein paar Dörfer weiter. Mhm. Wie stehst du dazu? Zu solchen mega, ober, super, duper Sportkarren?
Nicht so sehr. Also ich finde es immer ein bisschen komisch, wenn man in einem Auto sitzt, wo eigentlich der Arsch eigentlich auf der Fahrbahn fährt. Also das ist mir so ein bisschen nur um laut zu sein und schnell zu sein, nicht meins.
Ich hab mal
übrigens kann man nicht so viel Gepäck mitschleppen. So. Nicht so schön.
Das stimmt. Ich habe vor kurzem eine Doku über Michael Schumacher gesehen und da sah man eben auch, als er dann bei Ferrari anheuerte, wie die da abgedreht sind. Und das ist ja nicht vergleichbar. Also das ist ja auch jede Mercedes- und BMW-Fanatismus in Deutschland hat ja nichts zu tun mit dem religiösen Eifer, den es in Italien gibt, wenn es um Ferrari geht. Ferrari ist ja, das ist ja eine Staatsreligion gefühlt. Wahnsinn, wie die Leute auf diese Marke abgehen und wie viele Ferraris auch in Maranello lustigerweise rumfahren. Schon spezielle Welt.
Ich weiß nicht, ich finde da Enten interessanter.
Autos.
Ja.
Ja.
Kennst du noch?
Ja, sicherlich. Ja. Vorgestern Abend waren wir im XO Seafood hier in Hamburg essen.
Ja.
Ist ja schräg gegenüber von Hebel,
das gehört ihm ja zusammen.
Genau, ist ja schräg gegenüber von Steffi.
Ja.
Von Steffis Weinladen.
Ja.
Und neben Steffis Weinladen, zwei Läden weiter, du kannst mir folgen,
ja.
Steht vor einem Laden eine Ente, wo das Heck so umgebaut ist, dass es eine Bar ist. Und man kann sich da ransetzen mit Barhockern und dann aus diesem Heck, da ist eine Bar dran, da kann man dann da sitzen und dann da trinken. Das ist sehr geil gemacht. Das muss ich jetzt Ente.
Ich wollte sagen, jetzt bin ich gespannt, wie du Ente auf dein Lambrusco kommst.
Kommen wir gleich nach Luciano Pavarotti.
Oh.
Kommt aus Modena.
Ah.
Modena. Ich sage mal Modena, weil ich mal an die Biontech-Firma da denke.
Modena.
Das ist Modena. Kam auch Luciano Pavarotti. Opern, dein Ding,
mal. Ja, total. Total. Ich bin ja aufgewachsen in drei Spartenhäusern. Ja. Also wo es Schauspiel, Oper, also Musik, Orchester und Ballett gab. Ja. Und deswegen ist mir die Oper...
In meinem Dreispartenhaus, da gab es RTL, Sat 1 und Pro7.
Jo. Ja. Dazu sage ich jetzt nichts. Ja. Das erklärt so manches.
Ja. Spartensender.
Ja. Nee, aber Oper, natürlich, liebe Opern. Also wenn jemand überhaupt... Und das glaubt man ja oft nicht, aber vieles aus der Pop, aber als auch aus der Filmmusik-Ecke kommt aus dem klassischen Bereich. Ja. Oh, ein Geräusch und ein wunderbarer Rauch, der sich da unterbreitet. Jetzt bin ich sehr gespannt. Es ist auch wieder geil, dass wir was total anderes wieder haben.
Das sieht man jetzt schon. Mhm. Du siehst da, was in dein Glas kommt. Mhm. Man könnte glauben, es kommt ein Champagner. Mhm.
Dieser Schaum ist toll, ne?
Ja.
Es hat also nichts damit zu tun, dass man irgendwie vorher das Spüli vergessen hat, aus dem Glas zu waschen.
Auf gar keinen Fall. Das gehört. So, wir sehen jetzt, dein Rosé. Lambrusco war violett, dunkel, knallrot. Ja. Wir haben jetzt hier ein Rosé im Glas, der auch aussieht, als wäre er von den geilsten Weingütern der Provence.
Also es ist so eine Rostfarbe so ein bisschen. Ne?
Ach, nicht mal, nee,
das ist so eine verdünnte Rostfarbe, aber eine schöne Farbe. Ja. Also das will ich damit sagen, ist eine schöne Farbe. Muss ich das nicht gleich verteidigen. Es ist eine schöne Farbe, ich habe noch nicht getrunken.
Ja. Trink schon.
Ja, bitte.
Im Glase sprudelt Lambrusco rot und fein. Ein Tropfen Italien, so lecker und rein. Lass uns erheben das Glas, Prost, mein Didi. Trink ihn aus, mein kleiner Speedy.
Arriba, arriba. Das ist zwar Spanisch, aber...
Ein krasser Kontrast.
Total, ne?
Ein krasser Kontrast. Furztrocken.
Furztrocken. Merkwürdigerweise Säure sehr hoch.
Ja.
Mhm. Farbe ist schön. Sehr trocken, also das geht schon in die Champagner-Richtung fast, könnte man fast sagen. Ja. Also kurz trockener Champagner.
Ja.
Cremant, ich merke es ein bisschen schon im Hals. Also die Säure tut mir nicht so gut. Die ist sehr hoch. Weißt du, wie hoch die Säure ist bei dem?
Nö.
Okay, ich mach ja nicht.
Hoch.
Interessant, aber ich glaube, für Menschen, die gerne so ein Cremant mögen, die auch, ich sag mal, vielleicht gerne auch so ein Rosé-Cremant mögen, ist das bestimmt interessant. Eigentlich mal den zu probieren. Am besten wäre das vielleicht sogar so zu machen, dass man denen gar nicht sagt, was das ist. Um dann festzustellen, ob die das überhaupt, ob so einen Unterschied schmecken.
Also wenn wir das in einer Blindverkostung mit Gästen bekommen,
ja,
zu 100% kommt never ever irgendjemand im Raum auf die Idee, dass es ein Lambrusco ist.
Oh, weißt du was? Wir sollten das mal mit Nathalie Lump oder mit Stefanie oder mit Heiko mal probieren,
aber ob die drauf kommen. Aber dann sollten die diesen Podcast vorher nicht hören.
Das wäre aber interessant, oder? Und einfach sagen, wir machen heute Cremant. Ja. So, was ist das?
Ja.
Da kommen die nicht drauf. Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass sie drauf kommen. Also, weil da rätseln sie da wirklich, oder?
Also ich weiß, die Leute können noch sehr viel mehr als wir, aber das ist schon... Ein krass anders gemachter Lambrusco. Wir haben hier ein Lambrusco di Sorbara von der Cantina della Volta aus dem Jahr 2017 und überraschenderweise ein Rosé, der trocken ist. Mhm. Und du hast es ganz richtig erkannt, es ist eine Flaschengärung nach Champagner-Verfahren. Mhm. Deshalb hat er auch so Champagner-Anleihen. Ist einfach ein Lambrusco, der wie ein Champagner ausgebaut ist. Spannend. Geil.
Sehr, sehr interessant.
Kann ich mir als Aperitif vor einem richtig geilen, hochklassigen Essen, finde ich den mega. Mhm. Hat keiner gehört, nur ich.
Ja, das wir sehen, deswegen.
Alter. Ja gut, muss keiner schneiden. Genau, Lambrusco di Sorbara ist auch eine DOC-Region.
Ja.
Also auch eine geschützte Herkunft. Und
wo hast du den her? Darf
ich mal fragen? Den habe ich gekauft bei, ich muss kurz nachdenken, bei Lobenbergs. Ich kaufe gerne mal bei Lobenbergs. Sie haben ein sehr großartiger Weinhandel für gute Weine. Die haben ja für die eher höherklassiges Sortiment und auch für die spannende Sachen dabei. Und den habe ich bei Lobenbergs gefunden und fand den wirklich super, super interessant, diesen Wein.
Was kostet deine?
24 Euros.
Was kostet meine? Was denkst du?
7.
8.
Ich bin neuerdings gut beim Raten.
Du bist neuerdings gut beim
Raten. Ich bin neuerdings gut beim
Raten. Ja, du bist gut am Raten. Also meiner kostet 8 Euro.
Ja.
Grundsätzlich gesehen ist Lambrusco gar nicht so teuer.
Ja. Außer ich bringe ihn mit.
Außer du bringst ihn mit. Und normalerweise bin ich ja eigentlich für das teurere zuständig.
Stimmt.
So, es hat sich irgendwie gewendet.
Hat sich dieses Jahr ein bisschen gedreht. Ja, ich will immer gewinnen. Denke ich mal, okay, ich kaufe mal für 10 Euro mehr. Ist mir auch egal dann. Hauptsache gewinnen.
Genau. Sehr spannend. Bevor wir zur Bewertung kommen, kommen wir zu einem italienischen Quiz für dich, mein Lieber.
Ulala.
Ulala. Spiele mit Dito.
Dito.
Wir schauen mal, was...
Dazu.
So, genau. Wer hat das gesungen?
Das hatten wir schon mal. Adriano Celentano.
Richtig.
Und die Toten Hosen.
Richtig, sehr gut. Aber das war jetzt nicht die Frage, die kommt. Also zur Einstimmung. Okay, Italien-Quiz. Der Turm von Pisa ist, man weiß es, schief. Aber wie schief? Der Neigungswinkel beträgt gut 7%. Knapp 5% oder knapp 4%.
Es wird ihn nicht überraschen, aber ich war schon mal da.
Mhm, natürlich überrascht es mich nicht. Du hast den Neigungswinkel wahrscheinlich auch drastisch erhöht.
Ich war nicht drauf. Also. Ich habe mich dagegen gelehnt. Ich habe ein bisschen gerade gerückt. Ich habe auch diese typischen Touristenfotos nicht gemacht. Mhm. Weißt du, wo man so dagegen steht und so. Wie ein Held. Mhm. Eigentlich nicht gemacht. Glaube ich.
Demnächst auf Instagram.
Gott, wie stark waren
die? 7, 5 oder 4?
Ich würde 7 sagen.
Knapp 4%. Also wir wollen es nicht übertreiben. Ja. Soll er noch ein bisschen länger stehen. Die Italiener essen gerne Nudeln. Aber wie viele pro Kopf und Jahr? 35 Kilo, 26 Kilo oder 7,7 Kilo?
35 Kilo wäre alle 10 Tage 1 Kilo. Würde heißen, jeden Tag 100 Gramm.
Will und Eichenfuchs, du.
Leg dir die mit dem Falschen an. Das halte ich für durchaus denkbar, wobei natürlich nicht alle jeden Tag Pasta essen. Aber ich meine, was hast du für eine Menge, wenn du selber alleine Pasta isst? 150 Gramm in etwa. Das ist zu viel. Was war das zweite?
26.
Nehmen wir 26.
Das ist richtig. Du Rechenfuchs.
Ich habe es ausgerechnet.
Boah, Gott. Okay, die Mafia ist in Italien eine Wirtschaftsmacht. Wie hoch ist ihr geschätzter Umsatz jährlich? 135 Milliarden Euro, 883 Millionen Euro, 25 Milliarden Euro.
Oh, das ist spannend.
Wir müssen aufpassen, dass wir uns jetzt nicht anlegen hier.
Hey, ciao. Sag nochmal.
135 Milliarden Euro, 883 Millionen Euro oder 25 Milliarden Euro?
883 Millionen, das ist in etwa die Summe, die Elbphilharmonie in Hamburg gekostet hat, die 815 Millionen gekostet. 135, was es war, Milliarden finde ich sehr viel. Das ist brutal viel. Also wenige Länder haben so ein Bruttoinlandsprodukt überhaupt. Und das andere 25 Milliarden, ne? Mhm. Das traue ich denen zu. Ich würde 25 Milliarden nehmen.
135 Milliarden?
Nein!
Ja, geben sich ja mit nichts zufrieden.
Ich bin in der falschen Branche. Ich glaube es ja nicht.
Ja, davon nennen die locker mal.
Ich mache ja mit meiner Agentur dann höchstens 70 Milliarden im Jahr. Höchstens.
Höchstens. Auch in Arkadien, so lautet das Motto eines Reisebuches, das ein berühmter deutscher Schriftsteller geschrieben hat. Wer war es? Günter Grass, Hermann Hesse oder Johann Wolfgang von Goethe?
Günter Grass glaube ich nicht. Da wüsste ich nichts Italienisches von ihm.
Du hast ihn auch mal gefahren.
Ich habe ihn ja mal gefahren. Oh. Ich habe kurz eine Facebook-Erinnerung bekommen. Er hatte neulich Todestag und da kam eine Facebook-Erinnerung bei mir, dass ich nochmal dazu...
Mit der Buchliste, die er geschrieben hat.
Ich hatte damals den Text gepostet, was er mir geschrieben hatte als Widmung zum Dank für die Fahrt. Das war total nett. Aber kommen wir zum Thema. Mhm. Von Goethe ist ja bekannt, dass er diese Italienreise gemacht hat. Mhm. Das ist aber fast zu einfach, dass du das jetzt einfach so nimmst. Deshalb würde ich mich einfach für Hesse entscheiden.
Ja, hörst du bei Johann Wolfgang von Goethe genommen.
Es war so einfach.
Es war so einfach. Und eine letzte Frage, was so schön ist. Sie können sehr alt werden, die Olivenbäume in Apulien.
Weißt du übrigens, wer noch eine Italienreise gemacht hat?
Viele
das
Menschen.
Das ist eine Erinnerungsfrage für diesen Podcast. Na? Stefan Marquardt.
Ach, natürlich.
Ja.
Ja.
So.
Ja.
Natürlich. Entschuldige bitte.
Und Tim Mälzer, aber den haben wir bisher noch nicht.
Bislang.
Verrat doch nicht. Sie können sehr alt werden, die Olivenbäume in Apulien. Doch wie alt? Um die 250 Jahre, bis zu 1000 Jahre oder rund 600 Jahre?
Ach, ich glaube, 1000 Jahre alte Bäume gibt es nicht. Ich würde sagen 600.
Bis zu 1000 Jahre.
Ach, verdammt, heute war ich nicht gut.
Heute.
Also das Rechnen war super.
Das Rechnen war super. Das Rechenaufgaben werde ich dir nie wieder stellen. Ja, ja, ja. Aber sonst
sehr gute Fragen.
Ja.
Spannendes Italien.
Ja, schönes Italien. Spannend.
Ja, spannend. Ganz rate einfach mal, wer dieses Jahr eine Italienreise macht.
Ach, ich hör auf. Na, wer denn wohl?
Ab dem 20. Juli triffst du mich zwei Wochen lang in Italien an. Wir fliegen nach Rom, nehmen uns da ein Auto, geil, fahren dann von da in die Toskana. Und wir kommen so früh in Rom an, dass wir wahrscheinlich Toskana noch frühstücken werden. Das ist, ach, ich freue mich schon.
Oh, schön.
Das wird so lecker. Mit Lambrusco. Frühstück Lambrusco.
Ja.
Wir werden dann wahrscheinlich noch eine Station Richtung Ravenna machen, dann mal so einen Tagesausflug Richtung Venedig. Dann fahren wir hoch nach Südtirol, noch ein paar Tage in den Bergen und einfach mal, da waren wir noch nie, und an die Seen und sowas mal fahren. Und dann fahren wir weiter nach Bozen und fliegen von Bozen zurück nach Hamburg nach
Zürich. Oh, herrlich. Rate mal, wer in diesem Jahr auf die Kanaren fliegt. Egal, anyway, kommt ein anderes Mal das Thema.
Aber da war ich doch schon.
Und ich war in Barcelona.
Wie war's?
Es ist eine Megastadt. Ja. Eine Megastadt. Also, ich habe mich so sehr drauf gefreut. Ich war noch nie da. Aber,
boah. Ja, die Altstadt ist sensationell.
Oh, und die kleinen Läden und, ja, und Restaurants. Und,
oh, hast du Sangria getrunken?
Nee, das habe ich nicht.
Eine echte Sangria in Barcelona ist geil. Die knippt sich auch komplett aus, wenn es blöd läuft.
Habe ich schon mal erlebt. Deswegen habe ich wahrscheinlich nicht getrunken. Ja. Ich wollte eigentlich mehr Barcelona noch erhalten. Hm. Ja. Aber beim nächsten Besuch denke ich mal an deine Worte.
Ja.
Ja. Kommen wir zu unserem wunderbaren Lambrusco.
Das richtige Geräusch für Lambrusco.
Kommen wir dazu. Was sagst du? Welcher ist der Tagessieger?
Es ist in Wahrheit kaum bewerbar. Ich probiere nochmal dahin. Das ist das, was ich. Ich bin jetzt einmal ein bisschen gemein, Dietmar. Du weißt, normalerweise bin ich es nicht zu dir. Aber das ist so ein bisschen der, den ich auch erwarte, wenn ich beim Italiener über 30 Euro bestellt habe und eine Flasche Wein dazu bekommen. Den erwarte ich dann. Er ist sehr gut, dafür ist er besser als das, aber das ist das, was ich erwarte. Ich habe hier die volle Überraschung mitgebracht. Diesen Champagner-Rosé, der aus Lambrusco gemacht ist, der natürlich mit all dem, was du erwartest, wenn du ein Duell aufmachst zu Lambrusco, überhaupt nicht damit mitspielt, in Wahrheit. Ich glaube, qualitativ würde meiner gewinnen, wenn du sagst, es muss wirklich italienischer Lambrusco sein, italienisches Gefühl von Lambrusco, dann hat deiner gewonnen.
Ja. Also, tendenziell gesehen bin ich sehr überrascht über deinen, weil er tatsächlich was ganz anderes mitbringt, als man denkt. Mir haut es nur leider, merke ich, den Hals weg. Das ist so die Säure, da kannst du über nichts für. Das ist
wie du mir die Bitterkeit.
Ja, genau. Und so. Das ist eben einfach das Problem. Ich finde es natürlich aber grandios zu sehen, dass es eben in dieser Spanne von Lambrusco ganz unterschiedliche schöne Sachen gibt. Ich denke, jeder, der Cremant mag oder Champagner mag, ist da mit einer Überraschung behaftet. Mhm. Insofern finde ich den großartig. Meinen finde ich insofern überraschend, weil er mir das, was du sagst, man erwartet das, was man unter Lambrusco versteht, mir aber etwas gibt, was im Grunde genommen dieses Verständnis von Lambrusco, ja, können wir lass stecken, eher gegenteilig macht. Ich finde eher dieser Lambrusco, und kostet auch, wie gesagt, nur gerade mal 8 Euro, überrascht mich, weil er eine ganz andere Frische mitbringt, eine ganz andere Fruchtigkeit mitbringt, wo man echt sagt, auch mit, ist mal gerade auch mit dem Alkoholgehalt, der geringer ist, aber wo man einfach sagt, so, wow, geil, hätte ich nicht gedacht, das ist Lambrusco. Hey, warum bringe ich den nicht öfter? Und darum bin ich auch Preis-Leistungs-Verhältnis, Hals bei mir, bin ich bei meinem, aber ich finde deinen trotzdem sehr überraschend.
Ja. Also ich finde, das ist geil, wenn du auf einer Party bist oder in einem Restaurant, da sagt jemand, hier, ich habe den ganzen Lambrusco, ja, und du bist total überrascht. Lass den Champagner für 80 Euro stecken, ich bring dir für 30 Euro hier einen geilen Lambrusco. Ja, ja. Das ist eine geile Nummer.
Ja, das ist eine geile Nummer.
Das ist eine geile
Nummer.
Also
wir sollten uns
das
im Hinterkopf
behalten, das heißt, für
Überraschungen von...
Wenn einer von euch Sommerpartys vielleicht plant dieses Jahr, dann überrascht die Leute mit diesem Cantina della Volta. Dafür ist er wirklich mega und keiner eurer 1000 Gäste kommt auf die Idee, dass das ein Lambrusco ist.
Richtig, richtig.
Die denken alle, ihr habt richtig reingelegt für einen Champus.
Ja, und wenn ihr einen schönen Aperitif wollt oder für einen zwischendurch einfach auch der Lambrusco von mir, der Bocchiolo Grasparossa, grandios, weil ihr tut auch einen Preis. Also das ist phänomenal für den Preis. Also da habt ihr auf jeden Fall zwei tolle Lambruscoses. Damit könnt ihr wirklich überraschen. Also ich bin stolz, dieses Thema auf den Tisch gelegt zu
haben. Spannendes, überraschendes, geiles Thema. Selten so eine wilde Nummer gehabt wie heute. Ihr findet alles zu uns auf Instagram, auf Facebook, auf TikTok, auf YouTube, auf invino-weinpodcast.de. Denkt ans Bewerten, denkt ans Teilen, denkt ans Liken, denkt ans Kommentieren und sagt doch nochmal bitte den Arbeitskollegen Bescheid, dass sich hier jetzt gut ist.
Ganz genau. Und traut euch beim Italiener mal einen Lambrusco zu bestellen.
Von der Cantina della Volta.
Von Bocchiolo Grasparossa.
Ganz genau. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bis dann.
Arrivederci.
Ciao, ciao. Dieser Podcast wird produziert von ASK Berlin.